unterm Schirm des Höchsten wohnt und im Schatten des Allmächtigen schläft. Weiß genau, dass da jemand ist, der auch in dunklen Stunden durchträgt. Gott lässt keinen los, der sich fallen lässt in seine starke Hand. Wenn Freunde dich verlassen, die Einsamkeit dich beschleicht und die Angst vor der Nacht dich lebt und unruhig macht, wenn du am wenigsten daran denkst, dann ist er da. Wer unterm Schirm des Höchsten wohnt und im Schatten des Allmächtigen schläft, weiß genau, dass da jemand ist, der auch in dunklen Stunden durchträgt. Gott lässt keinen los, der sich fallen lässt in seine starke Hand. Wenn man dir Fallen stellt, sich Lügen über dich erzählt, wenn du am Boden liegst und keinen Ausweg mehr siehst, wenn du am wenigsten daran denkst, dann ist er da. Wenn Sorgen dich befallen, von Krankheit, Krieg, Tod und Leid und du vor nicht einmal mehr schlafen kannst, wenn du am wenigsten daran denkst, dann ist er da. Wer unterm Schirm des Höchsten wohnt und im Schatten des Allmächtigen schläft, weiß genau, dass da jemand ist, der auch in dunklen Stunden durchträgt. Gott lässt keinen los, der sich fallen lässt in seine starke Hand. Gott lässt keinen los, der sich fallen lässt in seine starke
Sondern Brüder, manchmal sind wir nicht besser als die Raben. Wir fragen, wer glaubt richtig? Nur gut, wie wir es im Lied gehört haben, dass wir alle in Gottes Hand sind. Ich möchte mit euch heute über ein Bibelwort sprechen, das ungewöhnlich ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Predigt über Prediger 1 gehört habt. Ich lade euch ein, das mit mir zu tun. Ich möchte nicht alles lesen. Ich fange an bei Vers 9, Prediger 1, ab Vers 9. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, sieh, das ist neu. Es ist längst vorher auch geschehen in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind und derer, die hernach kommen. Man wird auch ihrer nicht gedenken bei denen, die noch später sein werden. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Zeitungsmacher haben es schwer. Sie müssen jeden Tag neue Schlagzeilen finden. Und weil die Ereignisse manchmal nicht so viel hergeben, was zu einem Aufmacher dient, deswegen wird schon mal aus einer Fliege ein Elefant gemacht, denn wir brauchen Schlagzeilen. Und dann fragen wir, geschieht im Grunde genommen nichts Neues? Und da passiert doch eine ganze Menge. Da hat irgendwo in unserem Land wieder einer einen Skandal aufgedeckt. Skandal wird gerufen. Aber schon in 14 Tagen ist das im Meer der Vergessenheit begraben. Sternchen Helena trennt sich vielleicht von ihrem Lover, den sie die letzten 6 Wochen hatte. Wen interessiert's? Und Politiker Schulze, Meier oder Müller oder wie er auch heißt, der sich wieder bei einer Talkshow zeigt und zum Besten gibt, dass er nichts weiß. Nun ja, wen interessiert's? Wenn wir ehrlich sind, von den wenigen Ereignissen welthistorischer Dimension abgesehen, wie zum Beispiel die Fußball-Weltmeisterschaft, im Grunde genommen ist doch alles das Gleiche. So kann ich schon verstehen, wenn Leute, die älter werden, sagen und dann zu dem Ergebnis kommen, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Und was in diesem Moment noch so interessant scheint, wie vielleicht die Fußball-Weltmeisterschaft, in 30 Jahren ist es auch längst Geschichte. Und deswegen sagt der Prediger in Vers 2, ganz einfach, es ist alles eitel, sprach der Prophet. Es ist alles eitel. Das ist noch sehr wohlwollend übersetzt. Eigentlich schreibt er hier, die Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Oder soll ich es ganz einfach sagen, es ist alles sinnlos. Wer hätte gedacht, dass so etwas in der Bibel steht? Es ist alles sinnlos. Natürlich sagen wir jetzt, es hat alles seinen Sinn. Und wenn ich es nicht weiß, dann weiß Gott das schon. Wozu muss ich es wissen? Fest steht, Gott hat einen Plan mit mir. Das zu glauben gibt mir Kraft. Aber, naja, wenn ich ehrlich bin, wenn ich es mit meinem Verstand begreifen möchte, und wir merken zunehmend, dass immer weniger Leute nach dem fragen, was wir ihnen als Wahrheit sagen möchten. Und die Bibel ist sehr provokant. Wisst ihr, was im nächsten Vers der Prediger geschrieben hat? Und das ist so eine aktuelle Frage, wie sie die Frage des 21. Jahrhunderts ist. Da steht nämlich, was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er unter der Sonne hat? Wir können es auch anders sagen, der Mensch plagt sich sein Leben lang ab, doch was bringt ihm das ein? Das ist die Frage des 21. Jahrhunderts. Was hab ich denn davon? Was bringt mir das? Das 20. Jahrhundert, das fragte nach Wahrheit, das waren die Ideologien, die haben alle versagt. Die Leute heute fragen nicht mehr, was ist Wahrheit, sie fragen, was hab ich davon? Was bringt mir das ein? Damit könnte unser Denken nicht besser beschrieben werden. Wenn wir fragen, ich möchte dir die Wahrheit sagen, dann müssen wir merken, wen interessiert's? Andersherum werden wir gefragt, was bringt dir dein Glaube? So wurde ich gefragt, Herr Hartlapp, was bringt Ihnen Ihr Glaube? Könntest du auf diese Frage eine Antwort geben? Oder traust du dich möglicherweise überhaupt nicht so zu fragen? Was bringt dir dein Glaube? Was hast du von deinem Glauben? Ich glaube, es gibt nur eine Antwort. Und das sagen uns die Philosophen heute, die sagen, die postmoderne Gesellschaft lebt von der großen Geschichte, von der Geschichte hinter der Geschichte, der sogenannten Megageschichte. Wir leben von dem, was erzählt wird. Schaut euch mal die großen Geschichten an, die im Kino erzählt werden, die von Schriftstellern erzählt wurden. Ich denke an Momo. Ich denke an manches andere. Wir haben vor Jahren noch gesagt, die Bibel ist der Bestseller. Wisst ihr, wer heute Bestseller ist auf dem Markt? Harry Potter. Die großen Geschichten von Harry Potter. Das lieben Leute. Oder anders, was hab ich von meinem Glauben? Ich möchte eine Antwort geben, die die Bibel schenkt. Ich möchte mit euch ein Kapitel anschauen, weil ich glaube, die Geschichten der Bibel sind noch besser als die Geschichten, die wir erleben. 1. Könige 15. Wer es nachlesen möchte, kann es gerne tun. 1. Buch Könige, entschuldigt, Kapitel 22, nicht 15. 1. Könige, Kapitel 22. Ihr entschuldigt, wenn ich es erzähle. Dieses Kapitel 1. Könige 22 beginnt mit einem lapidaren Satz. Und der heißt, es vergingen 3 Jahre, dass kein Krieg war zwischen den Aramäern und Israel. Das war schon eine Erwähnung wert. Drei Jahre kein Krieg. Das Normale war Krieg. Und hier saßen die Könige in Samaria. König Ahab hatte eingeladen, seinen Schwager, zu einem Arbeitsessen. Natürlich, König Josaphat war zu Gast gekommen. Und sie saßen dort in Samaria am Königspalast sicher im Freien und sie ließen sich's gut gehen. Bei gutem Essen und Trinken kommt man manchmal so auf seine Gedanken. Und wenn der Geist ein wenig in Gang gekommen ist durch ein geistreiches Getränk, dann denkt man manches. Und jetzt sagt der König Ahab, Leute, erinnere ich mich richtig, dass die Stadt Ramoth in Gilead eigentlich zu uns gehört? Stimmt, sagen die Offiziere. Und die frommen Leute auch. Als wir damals das Land erobert haben, da haben wir Ramoth bekommen. Heute sitzen dort die Aramäer, die Syrer. Und jetzt, nachdem das einmal ausgesprochen war, jetzt war der Gedanke da. Wir sollten doch eigentlich, nachdem 3 Jahre Frieden war, wir sollten unsere neuesten Waffen ausprobieren und Ramoth in Gilead erobern. Und jetzt sagt der König Ahab, was klüger als das? Josaphat, mein lieber Bruder und Schwager, ziehst du mit mir in den Krieg? Wenn wir zusammenziehen, sind wir stark. Ja, sagt der Josaphat, und das klingt gut. Das will ich gern tun, aber zuvor möchte ich ein Wort des Herrn wissen. Was sagt Gott? Gefällt euch der Josaphat? Der gefällt mir. Was sagt Gott dazu? Ach, sagt der Ab, ist kein Problem, er schlägt in die Hände. 400 Haus- und Hofpropheten sind mit einmal da. Die stehen da. Die lebten am Königshof. Prophet am Königshof zu sein, kann ja was sehr Schönes sein. Besser als irgendwo in der Provinz. Da stimmt das Essen und die Botschaft auch. Und der Chefprophet, der hat einen Namen, der erste Präsident der Propheten, Zedekia heißt er. Der hat schon gehört, was geht hier ab? Worum geht's? Und er sagt, als der König ihn anspricht, was sollen wir tun, Zedekia? Sollen wir Ramoth in Gilead erobern? Ja, sagt er, kein Problem. Zieh nach Ramoth in Gilead, der Herr wird's euch in die Hände geben. Klang das nicht toll? Aber der Josaphat, der Mann Gottes, der sagt, mein lieber Ahab, das ist nicht Wort Gottes. Ich möchte Wort Gottes hören. Ach, jetzt zerknirscht beim Ahab das Gesicht und er sagt, habe ich es doch gewusst. Ich hab da noch einen. Das ist der Mann Gottes. Aber den mag ich nicht. Denn der sagt immer gerade das, was ich nicht hören will. Da sagt der Josaphat, wenn es ums Wort Gottes geht, dann will ich das wissen. Lass ihn holen. Also wird ein Soldat angespannt mit einem Eildromedar. Und jetzt geht's los, im Auftrag des Königs. Hol mir den Prophet, Micha ben Jimla. Und der Soldat ist unterwegs, so schnell wie es geht, in Eilmärschen zu Micha ben Jimla. Derweil hat der Zedekia ein Problem. Er hat ein Problem. Ein ganz großes. Der hatte Wort Gottes gesagt, aber der Ahab hat laut und deutlich gesagt, das ist nicht Wort Gottes. Was jetzt? Jetzt greift er in die Trickkiste des guten Verkündigers. Wisst ihr, welche Predigten ihr nie vergesst? Die Predigten, bei denen was bildlich gemacht wird. Es gibt so eine Predigt, die kursiert in der Gegend, wo ich zuerst Prediger war. Da gab es einen sehr prominenten Prediger. Er war später Evangelist des Verbandes, stammte aus Polen, ganz bekannter Mann, Wilhelm Czembor. Und er hielt eine Predigt über das verstockte Volk Israel. Und hatte einen Tonkrug mit, wie es in der Bibel steht, und ließ den Tonkrug fallen, um zu zeigen, das passiert, wenn ihr euch nicht umkehrt. Und der Tonkrug zerbrach nicht. Und das vor einer großen Gemeinde in Chemnitz, 600 Glieder. Er nahm den Krug noch einmal und schmiss ihn. So ist das Volk Israel gewesen, so störrisch. Das werden die ihr Lebtag lang nicht vergessen. So eine Predigt. Und jetzt macht genau das der Zedekia. Der geht schnell zum Schmied am Königshof und sagt, mach mir ganz schnell Hörner aus Eisen. Der Schmied hat ihm Hörner gemacht aus Eisen. Und jetzt kommt der Zedekia an, verkleidet mit Hörnern und springt vor den Königen umher und hält eine flammende Predigt mit Begeisterung und sagt, so wie ich Hörner habe, so werdet ihr Ramoth in Gilead erobern. Ihr stoßt es zu Boden. Das hörte sich gut an. Wenn das der Mann Gottes sagt, dann muss es doch wohl so stimmen. Aber der Ahab, so richtig hält er sich sein Gesicht nicht auf. Und beim Josaphat war es auch nicht der Fall. Mittlerweile ist der Soldat mit dem Eildromedar angekommen bei Micha ben Jimla und sagt ihm: Micha, ich soll dich zum Königshof holen. Die haben ein Problem, die wollen Gottes Wort hören. Ja, worum geht's denn eigentlich? Um Ramoth in Gilead. Ach, sagt er, kein Problem. Das geht schon klar. Sie fahren zurück, sie gehen zurück, sie reiten zurück zum Königshof. Und da sind sie versammelt. Die Größen in der Stadt und im Land. Und sie sitzen dort, wie Könige zu sitzen pflegen. Und Micha kommt an und der König fragt ihn, König Ahab: Micha, Mann Gottes, sag uns, sollen wir Ramoth in Gilead erobern? Ja, sagt der Micha, locker vom Hocker, das bringt ihr fertig. Ist überhaupt kein Problem. Nee, ruft der Ahab, so nicht. Was ist Wort Gottes? Sag uns jetzt Wort Gottes. Und dann fängt er an. Können wir nachlesen. Ich habe euch gesehen, wie eine Schafherde, die keinen Hirten hat. Wir würden sagen in unserer Sprache wie blinde Hühner, die durcheinander laufen. Ihr wisst nicht, wo er hingehört. Und du, Ahab, du wirst nicht zurückkehren, du wirst an diesem Tag sterben. Jetzt sind alle betreten. Schweigen, Stille. Und da steht der Zedekia auf, jener Chefprophet, und sagt: Was soll ich gelogen haben? Und in heiligem Zorn schlägt er den Micha ben Jimla. Ja, sagt der Micha, du hast gelogen. Wenn das Heer zurückkommt, geschlagen, und die, die noch übrig sind, dann wirst du von einem Zimmer des Königspalasts in das andere laufen, du wirst dich verkriechen wollen und wirst keinen Raum finden, wo du sein wirst. Und da reicht es dem Ahab. Und jetzt springt er auf. Das hätte man nicht erwartet. Er verliert seine Haltung und sagt: Siehst du, Josaphat, hab ich's dir doch gesagt. Holen wir den Micha ben Jimla, verdirbt er uns die gute Stimmung. Und in seinem Zorn sagt er: Und jetzt sperrt den Micha ben Jimla ein, so zum Chefpolizisten sagt er das. Und erst wenn ich wiederkomme, in Frieden, lasst ihn frei, gebt ihm nur Brot und Wasser, nichts mehr. Und dann? Dann geht wie ein Mechanismus alles weiter. Die Befehle werden gegeben, die Soldaten machen sich fertig. Sie nehmen ihre besten Waffen, sie bereiten sich vor auf mehrere Tage und dann geht's in den Krieg. Vorher passiert noch eine Kleinigkeit. Der König Ahab, der sagt zum Josaphat was Ungewöhnliches. Der sagt zu ihm: Weißt du zieh mal deine königlichen Gewänder an. Ich verkleide mich heute mal. Ich gehe mal nur als einfacher Soldat. Und dann kommt's zum Kampf. Und der König der Aramäer, das ist ein wirklicher Kriegsmann, der sagt zu seinen Elitesoldaten: Wisst ihr was? Wir kämpfen doch nicht gegen irgendjemand. Wir kämpfen doch nur gegen die Besten. Und das sind die Könige. Also richtet euer Augenmerk darauf, wo ist der König? Und gegen den kämpfen wir. Und mit einmal merkt er, Josaphat, denn nur er hat königliche Gewänder an. Er merkt, jetzt geht's gegen mich. Und Josaphat, der gewohnt war zu siegen, der bekommt mit einmal Angst. Josaphat war kein Angsthase. Das war ein Mann Gottes, der hat andere Schlachten geschlagen. Lest das mal nach in der Bibel. Aber hier bekommt er Angst. Und er fängt an zu schreien. Ein König, der schreit, das haben die Elitesoldaten der Aramäer noch nie gesehen. Und sie sagen, hier stimmt was nicht. Ein König, der schreit, kann kein König sein. Und die Bibel berichtet, in aller Einfalt zieht einer der Soldaten der Aramäer seinen Pfeil und er schießt einfältig. Und wen trifft er? König Ahab, zwischen Panzer und Wehrgehänge im Bauchraum. Er sagt zu seinem Wagenlenker: Fahr mich aus dem Schlachtgetümmel. Und kaum haben sie es geschafft, er verblutet an diesem Tag. König Josaphat kommt mit den geschlagenen Resten des Heeres zurück. Die Schlacht ist aus. Mehr wissen wir nicht. Ich wünschte zu wissen, wie es weitergeht. Ich weiß es nicht. Aber mit einmal habe ich gemerkt, hier sind mir vier Männer begegnet, vier Menschen, denen genau diese Frage gestellt wird: Was bringt dir dein Glaube? Da ist zuerst der König Ahab. Habt ihr ihn erlebt? Ahab ist ein Mann, der weiß, was er will. Ahab ist ein Mann, der Ideen hat, Ramoth in Gilead. Ahab ist ein Mann, der hat seine 400.000 Hofpropheten, die sagen ihm alles, was er hören möchte. Der weiß zwar genau, wo der Mann Gottes ist, aber den mag er nicht hören. Der hat sich seine eigene Auslegung zusammengebastelt. Aber die bringt ihm nicht viel. Habt ihr es gemerkt? Der Ahab hat in der ganzen Geschichte einen Knackpunkt. Und der Knackpunkt ist, als er so ganz klammheimlich zu Josaphat sagt: Du zieh mal deine königlichen Gewänder an, ich bleib als Soldat. Der Ahab versucht, in die Trickkiste zu greifen, um den lieben Gott auszutricksen. Und das muss ich euch sagen, es geht immer schief. Das geht daneben. Es geht so daneben, dass er ganz einfältig plötzlich getroffen wird. Er überlebt nicht. Was hat ihm sein Glaube gebracht? Hat ihm was gebracht? Schlechtes Gewissen. Und am Ende die Niederlage. Dann ist da der König Josaphat. Ihr habt mir alle gesagt, dass es euch gefallen hat. Ich habe euch gefragt. Dass er zuerst gefragt hat: Was sagt Gott? Findet er gut? Na klar. Aber habt ihr bei ihm auch den Knackpunkt in der Geschichte gemerkt? Der wollte zuerst wissen, was sagt Gott? Und er gibt sich nicht zufrieden mit den Haus- und Hofpropheten und dem Chef Zedekia. Der weiß genau, was Gott sagt. Aber habt ihr die entscheidende Stelle gemerkt, als der Micha ben Jimla gesagt hat: Zieh nicht in den Kampf. Da hört der Josaphat mit einmal: Und hier geht's rein und da geht's raus. Ist das nicht tragisch? Der Micha ben Jimla weiß ganz genau, was Gott sagt. Und er kann Gottes Stimme von der Stimme anderer unterscheiden. Aber als er sie gehört hat, bewirkt das in seinem Leben überhaupt nichts. Nicht das Geringste. Nichts. Ist das nicht eine Tragik? Und das Ergebnis? Der hat Angst. Der schreit im Kampf. Ich frage euch, Schwestern und Brüder: Schlechtes Gewissen haben, wie König Ahab, ist das was für ein Glauben? Ist nichts. Angst haben im Glauben, ist das was? Ist nichts. Und es gibt nicht wenige, die haben Angst im Glauben. Angst vor den Dingen, die kommen und sonst was. Angst, 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 das ist nicht Glaube. Und dann ist da der Zedekia. Der nennt sich Prophet. Chefprophet. Das ist einer, der genau weiß, was Gott will. Die Bibel macht keine Unterscheidung im Begriff Prophet, ob das ein falscher oder ein echter Prophet ist. Es ist ein Mann, der Gottes Stimme gehört hat. Aber wisst ihr, der dreht sein Mäntelchen nach dem Wind. Immer gerade, wie es richtig ist. Nur gut durchkommen. Nur gut durchkommen. Am Königshof zu leben, schmeckt gut. In der Provinz zu leben, ist mir nichts. Das sind die, die allen nach dem Mund reden, auch in der Gemeinde. Das bringt nichts. Da ist nur einer da, und den finde ich toll. Das ist der Micha ben Jimla. Die Leute kennen den. Sogar der König kennt den. Finde ich gut. Und der Micha strahlt in der ganzen Geschichte als einziger so eine Lockerheit aus. Der kann dem König sagen: Naja, zieh doch in den Kampf. Nee, nee, sagt der König, sag mir genau, was Gottes Wort ist. Und als der Zedekia ihn schlägt, wird er nicht zornig. Er sagt einfach: Denk an die Zukunft. Der Micha ist der Einzige, der Zukunft hat. Schwestern und Brüder, was ist mehr wert als Sicherheit, als Hoffnung zu haben für die Zukunft? Gibt's was Besseres? Das ist Micha. Micha hat Hoffnung. Nicht nur eine Hoffnung, die im Kopf sitzt, eine Hoffnung, die im Herzen sitzt. Und eine Hoffnung, die man ihm anmerkt, weil die Leute das merken. Und offensichtlich so viel Freude, dass er so locker sein kann, überhaupt nicht verkrampft. Das ist Micha. Ist alles sinnlos? Der Prediger hat gesagt, es ist alles eitel. Der totale Pessimist, es ist alles das Gleiche. Das sagt einer, der entweder nichts zu hoffen hat oder aber der uns mit seinen Aussagen herausfordern will. Und ich glaube, Gott will das. Es stimmt. Menschen werden geboren, Menschen sterben. Es wird Abend und Morgen, Sommer und Winter. Eigentlich könnte man sagen, es ist immer das Gleiche. Fast stimmt es. Über all dem steht der eine, der immer der Gleiche ist. Der hat sich sogar so Namen gegeben. Ich bin der, ich bin. Und im Neuen Testament nennt er sich, ich bin derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist der Gleiche. Und das ist das Entscheidende. Weil Gott der Gleiche ist, ist unser Leben nicht das, was immer kommt, sondern es hat seinen Wert dadurch, dass der gleiche Gott dich und mich lieb hat. Und das gibt uns die Zukunft. Und das macht uns sterblich. Ist Liebe nicht unsterblich? Jawohl. Gottes Liebe ist unsterblich. Sie reicht über den Tod hinaus. Mit Liebe hat alles seinen Sinn. Ohne Liebe hat nichts Wert. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das sagt die Bibel. Da steckt alles drin. Und weil er uns immer noch liebt, deshalb kümmert er sich nicht nur um uns. Deshalb macht er sich heute schon einen Kopf für dich und mich, für die Zeit, wenn wir bei ihm sein werden. Und das ist meine Antwort auf die Frage, was bringt dir dein Glaube? Denk an Micha Ben Jimla. Ich wünsche dir, dass du eine gute Antwort findest auf die Frage, was bringt dir dein Glaube? Und ich wünsche dir, dass der gute Geist Gottes dich nicht zur Ruhe kommen lässt, bis du die Antwort gefunden hast. Gott segne dich. Amen.
Aus dem Liederbuch Leben aus der Quelle singen wir jetzt das Lied Nummer 55.
Herr unser Gott, danke, dass du dich um uns kümmerst, du sorgst dich um uns und wir können das an jedem Tag neu erleben. Deine Sorge ist geprägt von ganz tiefer Liebe. Du trägst nicht nach, du bist nicht beleidigt, aber du bist einer, der sich um uns müht, der hinterhergeht, der uns nachgeht, der sich kümmert und der sich sorgt. Und deswegen dürfen wir das Gleiche auch tun. Mit denen, die uns anvertraut sind, mit denen, die wir lieb haben, mit denen, die zu uns gehören. Und wir bitten dich, segne sie alle, segne auch uns und lass uns verändert werden durch deinen Geist. Amen.
Zum Abschluss
und behüte dich.